Ist immer gut mit Jesus, oder? Okay. Ich bin nicht alleine gekommen. Ich möchte einen guten Freund vorstellen, Thomas Bartel, dort hinten. Er ist am Ende auch noch irgendwo da hinten, oder wo ist das, Thomas? Irgendwo da hinten gibt es so einen Informationstisch mit Literatur, CDs, unsere ganzen Info-Sachen, was wir demnächst machen werden, was wir gemacht haben. So, ich weiß nicht, was da alles ist. So, Thomas ist der Leiter unserer Schule für Evangelisation und Weltmission. Und es ist für mich ein großes Vorrecht, dass ich mit ihm zusammenarbeiten darf. Ein noch größeres Vorrecht deswegen, weil er einer unserer ersten Schüler war. Er war gerade 18. Da ist er zu uns gekommen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir zusammen in Shanghai waren. Und das war meine erste Missionsreise damals. Gott hatte zu uns über China gesprochen. Und dann muss man ja gehen, wenn Gott spricht, oder? Wisst ihr, viele Christen suchen immer ein neues Wort von Gott und sind gar nicht bereit, dem Wort gegenüber gehorsam zu sein, was er schon lange gesprochen hat. Deswegen wird er auch nicht viel Neues sprechen. Und wir haben damals, und ich habe damals gedacht, ja, gehst du am besten gleich sofort, damit es nicht zu kompliziert wird. Und wisst ihr, das ist ein kleiner Spot aus meinem Leben, wie ich das empfangen habe. Wir hatten eine Pastorenkonferenz in Dortmund vor vielen Jahren. So etwa 150 Pastoren kamen zusammen dort in Dortmund und wir wollten evangelisieren. Und da kam ein Heißsporn von Jugend mit einer Mission aus Hongkong, Gary Stevens. Und der Bruder von Don Stevens, wer die Leute alle kennt. Und er kam zu uns und erzählte lauter Geschichten, die sie so da in der Weltmission erleben. Und ich dachte, was erzählt er uns denn da? Hier, wir sind Leiter, wir wollen wissen, wie man Gemeinden leiten kann und wie man und so weiter und so weiter. Und erzählt dann dauernd diese Stories. Und am Ende hat er dann gesagt, okay, wenn du teilhaben willst an diesem großen Abenteuer der Weltmission, dann geh auf deine Knie und dann bete um dein Erbe. Und dann hat er Psalm 2, Vers 8 zitiert, bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. So, geh auf deine Knie und bete. Und alle gingen auf ihre Knie. Und ich hatte keinen Bock, auf meine Knie zu gehen, weil ich dachte, das funktioniert nicht. Was erzählt er uns denn da? Was habe ich denn überhaupt damit zu tun? Wir denken manchmal so gering von uns, weil wir so eine armselige Beziehung zu Gott haben. Aber dann letztendlich hat mich doch die Menschenfurcht besiegt. Ich wollte nicht der Einzige sein, der auf seinem Stuhl sitzt. Manche gucken schon blöd rum, ne? Und ich weiß nicht, wer das alles so innerlich richtig nachvollziehen konnte, aber dann bin ich auf meine Knie gegangen, habe gesagt, Gott, mach's einfach. Du weißt, ich brauche die Dinge einfach. Ich kann es überhaupt nicht kompliziert vertragen. Und dann sagte der Gary Stevens, das ist ganz einfach. Ihr braucht nur zu fragen und sofort wird Gott antworten. Dachte ich, gut, so kenne ich Gott. So frage ich ihn, Herr, was ist denn mein Erbe? Und welche Enden dieser Welt möchtest du mir denn geben? Herr, ich öffne dir mein Herz ganz weit. Ich verschließe meine Ohren gegenüber der Stimme des Teufels. Ich verschließe mein Herz gegenüber meiner eigenen Stimme und dem Fleisch. Und Herr, was willst du mir sagen? Und ich dachte so, jetzt kommt eine große Schweigezeit und dies und das und jenes. Und sofort kam China und Asien. Und dann nichts mehr. Und weißt du, was dann passiert ist? Dann dachte ich, das kann nicht sein. Und ich fing an in meinem Herzen, in meinen Gedanken mit Gott zu argumentieren. Und das war alles, das passierte alles im Bruchteil von ein paar Sekunden eigentlich. Und dann sagte dieser Gary Stevens, so, jetzt lass uns aufstehen und lass uns hören, was hat Gott geredet? Und dann haben sie geredet, Albanien, und es war noch ziemlich verschlossen, das war schon ganz wild, das zu proklamieren. Und dann so ein paar europäische Länder, und dann dachte ich, hoffentlich guckt er mich nicht an. Und er hat mich angeguckt und ich sagte, ja, China und Asien, mehr nicht. China und Asien, mehr nicht. Und ehrlich gesagt, ich bin von da weggegangen und dachte, das legst du ab, da wirst du nie was mit zu tun haben. Nie. Aber ich sag dir, wenn Gott anfängt zu sprechen und du gehst darauf ein, dann fängt er an, dich zu führen. Das Reden Gottes ist eine Sache, aber dann fängt er an, dich zu führen und zu leiten. Und wenn du da mitgehst, dann wird aus deinem kleinen Leben, aus deinem kleinen Feuer, was der Heilige Geist in dir angezündet hat, eine riesige Fackel, ein riesiges Feuer. Und das ist nicht etwas, was Gott ausersehen hat, vorgesehen hat für ein paar Heavys aus Amerika und für ein paar Heavys aus Brasilien oder sonst irgendwoher, aus Korea oder irgendwelchen anderen Erweckungsgebieten. Das ist für dich. Das ist absolut für dich. Man geht dann so durch seine Prozesse und ich werde es nie vergessen, wie ich dann kurze Zeit später damals war das noch Wolfenbüttel, heute ist es bekannt, unter Bad Gandersheim. Dort habe ich an einem Wochenende gelehrt und geteacht und an einem Sonntagmorgen, da war eine wunderschöne Anbetungszeit und Bob Homburg, der Gründer von Bad Gandersheim, Wolfenbüttel, hat dort geleitet an dem Morgen und plötzlich hatte ich eine Vision. Und das passiert mir nicht so jeden Tag. Eine Vision, die ich sah mit offenen und zuen Augen. Ich sah ein bestimmtes Gelände in Lüdenscheid. Und dieses Gelände wimmelte von jungen Menschen. Wow, overcrowded. Wie die Ameisen waren sie da. Und ich sollte eigentlich predigen und ich dachte, was nervt mich der Teufel hier mit so einer komischen Vision? Wir hatten so ein paar frustrierende Erfahrungen gemacht mit dem Gelände, mit dem Gebiet. Ich kannte das und wir hatten uns da so ein paar Verletzungen eingefangen und ich fing an so den geistlichen Bösen da zu binden. Aber das wurde immer deutlicher und dann plötzlich formierten sich all diese Ameisen, diese Typen da in kleine Teams und dann kam vom Himmel so eine Weltkarte runter. Und dann verschwanden die da alle drin in dieser Weltkarte und schwerpunktmäßig alle in Asien und China. Und dann habe ich fast die Krise gekriegt dort. Ich sage, oh Herr, du musst mir hier raushelfen. Ich kriegte das Ding nicht weg. Weder mit meinen zuen Augen noch offenen, ich kriegte das nicht weg und ich wollte es weghaben. Ich wollte mich auf meine Botschaft konzentrieren. Und dann dieser Bob Homburg, der wusste ja nicht, was da so ungefähr 50 Meter von ihm entfernt, was da in mir abging, mit mir abging, und plötzlich fing er an zu prophezeien und kniff seine Augen zusammen und so richtig, boah, so spricht der Herr und dann, boah, streckt er so seine Hand aus und sein Zeigefinger wurde immer länger und immer länger und ich dachte, gleich toucht er mich und er sagte, mein Sohn, das, was du siehst, das ist nicht der Feind, das ist von mir und wenn du es nicht empfängst, werde ich es einem anderen geben. Es war auch sehr einfach. Sehr einfach. Ihr Lieben, lasst uns die Dinge mit Gott nicht kompliziert machen, oder? Ich habe etwas herausgefunden, seitdem ich mich bekehren durfte, auf der Straße, in der Drogenszene. Wenn das Ding mit Gott kompliziert wird, dann stimmt was nicht mehr. Dann stimmt was nicht mehr. Dann sind wir verkehrt oder etwas um uns herum ist verkehrt oder der Verkehrte ist am Wirken und wirkt verkehrt. Aber dann stimmt was nicht mehr. Die Dinge sind einfach. Und ich sagte, okay Gott, wenn du meinst, bring es in Existenz. Bring es in Existenz. Und Gott macht das nicht nur souverän, sondern er arbeitet mit uns zusammen. Und dann sind die nächsten wichtigen Gehorsamschritte dran und ich will die Story nicht ausdehnen. Aber dann waren wir unterwegs mit einem Team von 26 Leuten. Das erste Mal, dass ich diesen Kontinent, das war das zweite Mal, ich war schon mal in Amerika davor, aber Richtung Asien verlassen habe. Und ich kann euch sagen, diese Reise hat unser Leben verändert. Stimmt's, Thomas? Absolut verändert. Wir sind verändert wiedergekommen. Als wir all die Nöte sahen, als wir all die unerreichten Leute sahen, Millionen und Millionen und Millionen von Menschen, die noch nie das Evangelium gehört hatten. Wir kamen uns teilweise vor wie Ameisen im Angesicht von lauter Riesen. Und Gott fing an zu reden und er sprach unterwegs. Und natürlich haben wir vieles erlebt, was man auf so einer Pionierreise erlebt, wo die Pioniergnade floss über uns jeden Tag und jeden Tag.
Eine lange Geschichte kurz gemacht, heute sind wir auf 4 Kontinenten unterwegs. Und es läuft weiter und weiter und weiter und weiter. So, was sage ich hier? Du bist sowas von wertvoll für Gott. Du bist so ein Schatz in seiner Hand. Weißt du, vorhin haben wir gehört, hier von irgendwie Hajo hat es, glaube ich, gesagt, was er über seinen Freund, unseren lieben Musiker, was er gesagt, ist so ein bisschen so ein Johannes-Typ, hast du gesagt, habe ich genau gehört. Aber ich sage dir etwas. Johannes war schon ein gewaltiger Mann Gottes. Amen. Wow. Als der da auftauchte, erfüllt mit dem Heiligen Geist von Mutterleib an. Was für eine Story, als die beiden Frauen sich begegnen, Maria und Elisabeth. Wack! Und das Kind hüpfte in ihrem Leibe. Ich sage dir, wenn Geistesmenschen zusammenkommen, da hüpft was. Das ist nicht nur nett, boah, da hüpft was. Das sage ich dir. Ich war gerade jetzt vor ein paar Tagen, war ich unten in der Nähe von Frankfurt und habe auf einer Konferenz gesprochen. Und da waren so ein paar Zigeuner. Die hatten gehört, dass ich da gesprochen habe und der Heilige Geist, der kam sowas von auf die. Die Versammlung haben das nicht, die waren das nicht unbedingt so gewohnt. Aber ich sage dir, der Heilige Geist kam auf die, die flogen meterweise durch die Gegend. Und dann bock, bock, bock und der Heilige Geist wirkte an ihnen und sie hatten ihren weit über 70-jährigen Vater an einer Krücke mit, der ein paar Schlaganfälle schon hatte. Und ich habe gleich am Anfang gesagt, während ich anfange hier zu sprechen, werden die Kranken geheilt. Und ich wusste gar nicht, dass er da war. Und er war einer der Ersten, der ohne Krücke daherlaufen konnte. Ein über 70-jähriger Mann. Und du konntest dann sehen, den ganzen Tag über wurde er erfüllt mit der Freude Gottes. Und sie haben immer wieder, die Söhne haben sich immer wieder ein Späßchen rausgemacht, mit ihm rauszugehen. Und er ging dann alleine daher. Aber die größte Freude war es dann für ihn zu sehen, wie seine Söhne und seine Freunde da unter dem Heiligen Geist auf der Erde lagen. Und Berufungen empfingen und bevollmächtigt wurden. Halleluja. Und da war das. Ja, Johannes war erfüllt von Mutterleibe an mit dem Heiligen Geist. Und er wurde zubereitet in der Wüste. Und dann an einem bestimmten Tag, dann trat er auf. Und wir wissen dann alle, was passiert ist. Und man sagt, dass ungefähr 1 Million Menschen getauft wurden von ihm. Gegen den war Schwarzenegger gar nichts, oder? Sylvester Stallone oder wie auch immer, gar nichts. Und der Höhepunkt war ganz sicher dann, als Jesus sich taufen ließ und die Taube dann ihren Landeplatz fand und auf ihm blieb. Das ist so wichtig. Alles, was ich hier erzähle, hat mit dem Heiligen Geist zu tun. In dem Sinne, dass die Taube einen Landeplatz sucht in deinem Leben, um bleibend auf dir zu ruhen. Nicht mal für den Gottesdienst. Wir haben das Christentum. Wir haben das zu sehr in Veranstaltungen und Konferenzen und Gemeinde und Programme hineingepresst. Das Leben mit Gott ist überwiegend außerhalb der Mauern, findet überwiegend außerhalb der Mauern statt. Und dann ist interessant, was wir dann damit machen. So, der Heilige Geist kam auf Jesus und er blieb auf ihm. Und dann später, als die Zeit von Johannes abgelaufen ist und dann er ins Gefängnis kam und Jesus mit seinen Jüngern über Johannes den Täufer sprach, du kannst es in Matthäus 12 nachlesen, da hat er gesagt, wahrlich, ich sage euch, es gibt keinen, der von einer Frau geboren wurde, keinen Propheten, der größer ist als Johannes der Täufer. Und dann kam ein Aber und dieses Aber liebe ich. Meistens, wenn das Aber fällt in der Gemeinde Jesu, dann habe ich den Kohl auf. Ja, dieser Aberglaube. Aber dieses Aber, der Kleinste von euch im Reich Gottes ist größer als er. Der Kleinste im Reich Gottes, der Kleinste von euch ist größer als Johannes der Täufer. Ist das nicht wunderbar? Bist du Part des Reiches Gottes? Kann ich mal deine Hand sehen? Ja. Kannst du mal sagen, ich bin größer als Johannes der Täufer? Haha. Manche trauen sich das gar nicht zu sagen. Wir geben uns oft mit so einem armseligen Christentum zufrieden. Sowas von arm.
Ach, ich muss versehentlich rauskommen. Aus dem Arm. Mein Arm muss hier raus.
Danke, Hajo. Wir geben uns mit so wenigem zufrieden. Weil wir so eine mickerige Beziehung zu Gott haben oder so ein mickeriges Bild von Gott. Und die meisten zumindest noch in der westlichen Welt. In der westlichen Welt gibt es keine Erweckung. Da gibt es manchmal schöne Segnungszeiten von Gott. Hier und da ein bisschen mehr oder weniger. Aber Erweckung in der westlichen Welt gibt es nicht. Es gibt nur Erweckung in Asien. Es gibt nur Erweckung in Teilen von Südamerika. Und es gibt nur wirkliche Erweckung in Afrika. By the way, wir sind jetzt mittlerweile in China und wir kennen uns da aus. Wir sind ein bisschen Tibet, wir gehen nach Indien, bis nach Kaschmir und überall, wo der Herr uns da so hingetrieben hat. Es gibt so Missionswissenschaftler, die haben herausgefunden, wenn die Erweckung in China im Untergrund, wenn die Menschen sich weiter so rasant bekehren, dann ist China in 10 Jahren ein christliches Land. Halleluja. Und du solltest jeden Morgen, wenn du aufstehst, du solltest eine Zeit der Dankbarkeit haben. Du solltest eine Zeit der Dankbarkeit haben. Du solltest sagen, oh Gott, heute Morgen danke ich dir für die Hunderttausende von Bekehrungen, Hunderttausende Befreiungen, Hunderttausende von Heilungen, zigtausende Gründen von neuen Gemeinden und so weiter und so weiter. Halleluja, danke für den besten Tag im Reich Gottes. Nur weil wir das nicht erleben, heißt das nicht, dass das alles nicht stattfindet. Das findet statt. Wir brauchen eine globale Perspektive und es findet statt. Und mein erster Punkt hier heute Abend ist, und ich hoffe, ich kann auch dann für dich beten und der Heilige Geist kommt und macht da mal richtig, der bringt eine richtige Revolution in dein Herz. Du musst wissen, wer du in Gott bist. Und zwar nicht nur mit Worten, nicht nur mit einem Bekenntnis, nicht nur sonntags in der Gemeinde oder in irgendwelchen frommen Veranstaltungen, sondern auch dann, wenn es heiß wird. Wenn es tough wird, wenn der heiße Wind weht und du angegriffen wirst und du attackiert wirst vom Feind und er dich auseinandernimmt und du zerbrichst und du stirbst. Halleluja. Auch dann musst du wissen, wer du in Gott bist. Was sagt die Bibel? Der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Hey Leute, warum fürchten wir uns denn so oft? Morgen geht's auf die Straße. Boah, da brauchen wir 3 Tage, brauchen wir Vorbereitungszeit dafür. Wir gehören auf die Straße. Die Kirche ist auf der Straße geboren worden und da gehört sie hin. War das nicht eine ermutigende Erfahrung dieses Jahr in Berlin bei der PEC? Ich weiß noch, wie ich den ersten Nachmittag gepredigt habe auf dem Breitscheidplatz, dort mitten in Berlin. Und dann kriegte ich die Nachricht, die jungen Leute haben in einer Stunde 100.000 neue Testamente verteilt. Einladungszettel für das Jahnstadio, Minus zu Plus und Gespräche geführt wie die Weltmeister. Halleluja. In einer Stunde. Und wisst ihr, wo wir mit aufhören müssen, dass Evangelisation etwas ist für die jungen Leute? Die Evangelisation ist etwas für die Gemeinde. Egal wie alt, wie jung, wie neu bekehrt, wie alt bekehrt, wo du gerade stehst, das muss Bestandteil unseres Lebens sein. Da brauchst du keine besondere Berufung für. Lass uns doch aufhören mit so einem Quatsch. Aber es ist so wichtig, dass du weißt, wer du in Gott bist. Weißt du, als ich gerettet wurde, als der Heilige Geist zu mir auf die Drogenszene kam, was sofort passiert, und ich glaube, das ist normal. Ich rede hier über normales Christentum. Was sofort in mir explodierte, war ein Feuer der Liebe Gottes, nicht nur für ihn selber, sondern auch für verlorene Menschen. Und niemand hat mich angepredigt und ich habe mir keine Bücher reintun müssen oder was weiß ich für Seminare und Schulungen besuchen müssen. Vom ersten Moment an dachte ich, das ist das Beste, was einem Menschen überhaupt passieren kann. Also muss ich das Beste sofort dahin bringen, wo die Leute immer nach dem Besten suchen, nämlich in der Welt. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man das macht. Überhaupt nicht. Absolut keine Ahnung. Aber da war ein Feuer in mir. Und das Feuer brennt immer noch. Und es wird nicht kleiner, es wird größer. Halleluja. Weißt du, wir haben dann die Erweckung auf der Straße erlebt. Und dann natürlich, nach 2 Jahren ungefähr, haben wir unsere ersten Berührungspunkte mit Gemeinde Jesu gehabt. Ich kann dir sagen, du, das war ein anderes Abenteuer. Das ist immer noch ein anderes Abenteuer. Und da kam diese Person zu mir, boah, wir strahlten aus allen Knopflöchern, strahlten wir das Leben Gottes aus und es floss und floss und floss und wir konnten unseren Mund nicht halten. Das sagt die Bibel auch, wenn das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Wenn du voller Undankbarkeit bist, wenn du voller Kritik bist, wenn du voller, Bitterkeit bist oder was auch immer, das kommt auch ständig aus dir raus. Das, was natürlich in uns da ist, das kommt hier raus. Und wir konnten unseren Mund nicht halten. Wir haben alles und jeden angepredigt. Und wir waren da in einer Gemeinde das erste Mal, eine christliche Versammlung. So, das kostet uns eine unheimliche Überwindung, da reinzugehen. Lass mich etwas hier sagen. Die Menschen sind sehr willig, sich auch in Deutschland zu bekehren. Sie sind sehr willig. Sie sind nicht so willig, in eine Gemeinde zu kommen. Und das hat seine Gründe. Hey, nicht nur die Welt muss sich ändern, wir als Volk Gottes, wir müssen uns auch ändern. Und ich habe eine wahnsinnige Furcht gehabt, das erste Mal in eine Gemeinde zu gehen, weil ich hatte da so ein Bild. Ich hatte da so ein Bild. Verstaubt, traditionell, verkrustet, gesetzlich, mehr Verbote und Gebote wie alles andere. Und Kirche. Ja, so ganz allgemein. Kirche, boah, das ist das Allerletzte. Aber dann sprach Gott zu uns, ich habe hier mein Volk in dieser Stadt. Und wie das dann manchmal so ist, ne, die erste Person kam dann auf mich zu, wir erzählten, dass wir uns die Beine rausgewachsen sind, Dämonen ausgetrieben, wir haben 3 Tage und 3 Nächte ununterbrochen in Zungen gebetet und wir sind geistgetauft worden auf der Straße und Prophetie und alles, wir kannten keine Pfingstbewegung, wir kannten keine charismatische Bewegung, nichts. Wir haben nur die Bibel gehabt, das war alles, Halleluja. Und ich möchte dir empfehlen, dass du mal alles vergisst, was du so an Büchern gelesen hast, was du so an Predigten gehört hast und dass du zurückkehrst zu der Bibel und du Gott um Gnade bittest, die Bibel mal so zu lesen, als wenn du sie noch nie zuvor gelesen hättest. Dass du wieder zu dem eigentlichen, einfachen zurückkommst. Mann, was sind wir religiös. Kein Wunder, dass mit uns niemand was zu tun haben will. Naja, und diese Person sagte dann, sie schaute auf mich und ich glühte förmlich. Und wir alle glühten. Wir waren, boah. Eine Frage und wir hatten gleich 30 Antworten. Ja. Und alles war Jesus. Boah, ist toll. Ja, wir waren total auf dem Jesus-Trip. Und wir sind immer noch. Ja, davon kriegst du keinen Entzug. Der zerstört dein Leben nicht, dieser Trip zerstört dein Leben nicht, dieser Trip führt dich direkt in den Himmel. Halleluja. Und dann sagte die Person, hatte dann so eine Frage, so wie lange bist du schon gläubig? Und ich, sowas bin ich noch nie gefragt worden. Ja, wie lange bist du schon gläubig? Wir haben auch Fragen drauf, ne? Meine Herren. Und ich fing an zu rechnen und dann sagte die Person, ja, man sieht noch nicht so lange. Ich sagte, nee, ich glaube nicht so lange wie sie. Ja, sagt sie, das verstehe ich dann alles. Ich wusste überhaupt nicht, wovon die sprach. Und sie sagte, junger Mann, als ich so junggläubig war wie sie oder wie du, ich weiß nicht mehr, was sie sagte, ah, da war ich auch so on fire für Jesus. Aber ich sagte ihr, mit der Zeit brennt das runter. Ich habe keine Ahnung gehabt, wovon die Frau sprach. Aber intuitiv, und ich weiß, das war die Gnade Gottes, habe ich eine richtige Entscheidung getroffen. Ich habe zu Gott und zu mir gesagt, egal was diese Frau mir erzählt, egal was die mir hier alle erzählen, ich habe Gott anders kennengelernt. Ich habe Gott als den kennengelernt, der Liebe ist und der ein Feuer der Liebe in meinem Leben angezündet hat. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott fähig ist, dass dieser Gott fähig ist, immer wieder neu Holz und Kohle und was auch nötig ist, um Opfer auf dieses Feuer zu werfen, dass es höher und heller brennt. Halleluja. Amen. Und das möchte er nicht nur bei mir tun, das möchte er bei dir tun. Und du musst das wirklich wissen, dass der, der in dir lebt, größer ist als der, der in der Welt ist. Und wenn er in dir lebt, mein Herr, was ist denn dann los? Da muss eine Menge los sein, oder? Ich meine, schließlich ist er von den Toten auferstanden. Wisst ihr, neulich hatten wir so einen Afrikaner bei uns, ihr kennt ihn alle, der da von den Toten auferweckt wurde, wo Reinhard Bonnke in Afrika gepredigt hatte, und er hat es ja gar nicht mitgekriegt. So ein Afrikaner, der nachdem er 3 Tage von den Toten auferstanden ist, Wark aufgestanden ist, 3 Tage tot auferstanden ist. Ich habe diesen Mann bei der PEC kennengelernt. So, wir hatten eine Pressekonferenz und so, wir saßen da alle und wir hatten alle nett was zu erzählen. Aber ich sage dir, die Medienleute haben erst zugehört bei ihm. Als er erzählt, ich war 3 Tage tot und Jesus hat mich auferweckt von den Toten. Und da hatten sie alle solche Ohren. Und ich dachte, den hole ich nach Lüdenscheid. Den hole ich nach Lüdenscheid. Wie oft haben sie mir auf der Straße gesagt, ihr mit eurem Jesus und mit dem Auferstandenen. Und dann immer wieder habe ich dieses Argument gehört. Und vielleicht hörst du es morgen auch. Immer wieder, hey, von den Toten ist noch keiner zurückgekommen. Wer hat das schon mal gehört? Hast du schon mal, Walter, kannst du mir einen zeigen, der von den Toten zurückgekommen ist? Und ich dachte, ich kann dir befreite Drogenabhängige zeigen. Ich kann dir befreite, dämonisierte Leute zeigen. Ich kann dir Bekehrte zeigen, ich kann dir dramatisch Bekehrte zeigen, aber und da sah ich den da, na, den hole ich nach Lüdenscheid. Damit machen wir Lüdenscheid wild. Und das haben wir gemacht. Wir haben den geholt. Und wir haben überall das Video gezeigt, in den Schulen und an öffentlichen Plätzen, überall haben wir das Video gezeigt, schon mal vorab. Haben unsere Stadt verrückt gemacht. Dann haben wir Plakate drucken lassen, nicht so nett. Gott kennen ist Leben. Und dann so ein paar langweilige Farben. Und richtig brutale Fotos. Ja, seine Leiche haben wir da drauf geplant. Da gab es ein wunderschönes Bild, wie er da in dem Leichenhaus war. Das haben wir auf das Poster gemacht. Und dann ein anderes Foto daneben, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Und dann haben wir geschrieben, komm und erlebe einen Mann, der nach 3 Tagen von den Toten auferstanden ist. Und das haben wir überall plakatiert und in die Busse rein plakatiert. Und überall. Hinterher haben uns gute Freunde, andere Christen aus Gemeinden haben uns erzählt, boah, ihr habt aber auch Nerven. Ihr seid aber auch mutig. Und dann haben wir sie nicht in unsere Gemeinderäume eingeladen, sondern wir haben das beste Haus vor Ort angemietet, das Kulturhaus. Und dann haben wir unsere eigenen Leute gesagt, bitte geht nicht dahin, geht auf den Berg und betet. Die Leute werden kommen und ich sage dir, 50% jeden Abend circa 600 und mehr Leute da. Dann ist das voll. 50% alles Teenager, die in keine Kirche, in keine Gemeinde gehen. Und der Rest querbeet im Alter. Und sie kamen. Und dann haben wir eine Ärztin von uns. Wir haben ihr gesagt, hey, bitte erzähle den Leuten zuerst einmal, was passiert. Was mit jemandem passiert, der stirbt. Und dann hat sie das gesagt, 20 Minuten hat sie erzählt, was mit jemandem passiert, der stirbt, was da alles kaputt geht, was zersetzt wird und so weiter und so fort, was nach einem Tag passiert, was nach 2. Das war der reinste Horrorvortrag. Das war der reinste Horrorvortrag, ne? Und dieser Mann, der von den Toten auferstanden ist aus Afrika, der hat uns hinterher erzählt, Mann, seit Lüdenscheid weiß ich, was für ein Wunder wirklich passiert ist in meinem Leben. Halleluja! Und in einer Woche haben sich, in 3 Tagen haben sich bei uns dann 120 Menschen zu Jesus bekehrt. Du musst was tun mit deinem Leben. Ich mochte das, als er erzählt in Uppsala, jeden Tag in der Zeitung. Das ist gut. Und es spielt gar keine Rolle, was da drin steht. Hauptsache, es wird über dich geredet. Es wird über dich geschrieben, weil du Jesus kennst, weil du Jesus liebst. Wir sind so ängstlich. Wir haben so viel Schiss, in die Sektenecke gepackt zu werden und. Weißt du, was man von den ersten Christen gesagt hat? Das sind Sektiere. Weißt du, was man von den ersten Christen gesagt hat? Das sind die bringen immer nur Unruhe. Und wir kommen da mit unseren leise Treterpantoffeln und ja, kann ihm auf den Schlips treten. Und wisst ihr, als der Mann bei uns gepredigt hat, der hat das so kulturunsibel gemacht, wie nicht irgendwas ein Afrikaner. Ja! Wie die Afrikaner so rumschreien. Und die, und dann ging schon wieder raus. Völlig kulturunsensibel. Aber der Geist Gottes war da. Was wir alles so erstmal lernen wollen, bevor wir Menschen erreichen mit dem Evangelium, dies und das und jenes und das auch noch und das auch noch. In der Zeit sterben die Leute. Ohne Hoffnung. Ohne Vergebung, ohne Befreiung sterben die Leute. Bock, 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 bock. Und dann kommt der Mann und boff, voller Leidenschaft. Und es ging um das Gelbe vom Ei. Es ging um Himmel und Hölle. Es ging um Vergebung oder in Bitterkeit umkommen. Es ging um Befreiung oder um gebunden sein. Ich wünschte, du hättest das gesehen. Der Heilige Geist in uns ist ein ziemlich leidenschaftlicher Geist. Er ist sehr radikal, wusstest du das? Er ist größer als der, der in der Welt lebt. Und wir wissen, dass Jesus gesagt hat, oder dass es im Johannesevangelium, im ersten Brief des Johannes steht, dass Jesus Christus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Zu zerstören. Und Christus lebt in uns. Deswegen lebe nicht mehr länger ich, sondern Christus lebt in mir. So, wer lebt in dir? Das ist eigentlich nicht ganz richtig, denn er sitzt zur Rechten Gottes und regiert. Der Heilige Geist lebt in dir. Der Geist Gottes. Und in der letzten Zeit, immer wenn ich anfange zu predigen, Leute werden geheilt. Einfach so. Ohne Hände auflegen, ohne dies und das und so einen religiösen Aufruf, einfach so. Ich war neulich in Süddeutschland bei Olli. Vielleicht kennt ihr Olli. Hat ein paar Bücher geschrieben, die Olli Story 1, Olli Story 2. Ich sage dir, da unten bei Olli, am Rande des Bayerischen Waldes, da gibt es richtig einen Aufbruch in einer stockkatholischen Gegend. In Deutschland ist was los. Da ist echt was los. So, kennst du schon die neue Olli-Story? Ich muss dir die neue Olli-Story erzählen. Irgendwann hat der Heilige Geist Olli erzählt, er wird den Papst sehen, er wird eine Privataudienz beim Papst haben. Und dann war Olli bei uns auf dem Gebetsberg und ich betete für ihn in unserem Gebetszelt und er fiel um. Wuff, und er lag da so ganz selig da und ich dachte, Heiliger Geist, was willst du ihm noch sagen? Und ich hatte so einen Eindruck, für ihn zu beten, dass Gott ihm die Tür bei den Schwarzen öffnen wird. Und ich spreche das so aus und dann fange ich an zu beten und bete, Herr, öffne ihm die Türen in Afrika. Und er springt auf und er sagt, Walter, das hat mit Afrika überhaupt nichts zu tun. Das hat was mit Bayern zu tun. Ich sage, erzähl mal. Und er macht eine fantastische Arbeit mit Drogenabhängigen schon über Jahre in so einem ganz kleinen Dorf. Heiliger Geist, Gebet, Vollmacht, Befreiung. In so einem ganz kleinen Dorf, stockkatholisch. Und was haben die ihm über die Jahre das Leben schwer gemacht? Und er ist immer noch da. Und er sagt, Walter, im Moment, das war vor einigen Monaten, öffnet Gott die Türen hier in unserer Umgebung und die Leute bekehren sich noch und nöcher. Ich sage, was ist passiert, Olli? Da wusste ich auf einmal, was das mit den Schwarzen war. Ne? Ich sage, was ist passiert? Er sagte, Gott hat auf einmal den Hebel umgelegt. Ich sage, wie ist das passiert? Und er sagt, ja, ich habe dieses Wort bekommen, dass ich den Papst persönlich sehen würde, eine Privataudienz beim haben würde und ich habe mich nie danach ausgestreckt oder sowas, aber Gott hat mir das gesagt. Wärst du bereit für so ein Abenteuer? Oder würdest du mit deinen Ressentiments und die Katholiken und boah, manchmal sind wir sowas vom Plemplem. Sowas von eingemauert in unserer Denominationskiste. Und ich sage, ja, erzähl. Ja, sagt er, ich habe ihn gesehen. Ich war bei ihm. Erzähl mal. Naja, und er hatte einen Bekannter von ihm und mit ein paar Leuten, die Olli das Leben schwer gemacht haben, in seiner Dorfkneipe. Da haben die kurz von der Wallfahrtsreise nach Rom, da haben die sich da so eingetrunken, nachts. Und so ein Priester macht dann eine Wette und sagt, also wenn wir nach Rom gehen, dann werden wir in der ersten Reihe sitzen und direkt beim Papst sein. Das hat er so, leicht an auf, da hat er so gewettet. Ne? Naja, und am nächsten Tag wacht er auf und denkt sich, was habe ich da gemacht? Und so eine 30-köpfige Gruppe. Und er denkt sich, ich muss mindestens einen geistlichen Mann mitnehmen. Und wen kann ich denn mitnehmen? Und dann kam er auf Olli. Und Olli hat sich im Gefängnis bekehrt. Tätowiert, so ein Hühner. Ganz einfacher Mann, ganz einfache Beziehung zu Jesus. Was bringt der für eine Frucht? Ganz einfach im Gehorsam gegenüber dem, was Jesus sagt. Naja, und dann ist er dann mit denen nach Rom, ne? 50.000 Leute auf Petersplatz und die Gruppe war weit entfernt, den Papst überhaupt nur zu sehen. Und da machte sich ein Frust breit und dann haben sie so eine Reise gemacht durch Italien und Olli entwickelte sich dann zum Hofprediger für diese 30 Katholiken und der hat sie angebaggert mit dem Evangelium und die... Boah, ich war jetzt gerade mit ihm in Nashville, da hat er die Story nochmal erzählt und das ging ganz schön zur Sache da. Und dann schlussendlich nach 14 Tagen kamen sie wieder nach Rom und haben den Vatikan besichtigt. Und dann sind sie so in den Vatikan und dann in den Fahrstuhl rein und mit dem Fahrstuhl dann hoch zur nächsten Ebene und plötzlich fällt der Strom aus oder irgendwas war mit dem Fahrstuhl kaputt, überlastet wahrscheinlich. Und dann bleiben die da in dem Fahrstuhl stecken. Gott ist immer, he's always in charge. Hör dich doch mal auf zu ärgern, wenn dich was Nervendes irgendwie anmacht. Glaubst du das? He's always in charge. Und dann blieben sie stecken. Wow. Und wie es so kam, da war so ein deutschsprachiger Kardinal mit ihnen im Fahrstuhl und Olli, der kann nicht anders. Er hat den Kardinal angepredigt. Und ich sage dir, dieser Kardinal, der war sowas von berührt. Der war sowas von berührt. Olli predigt immer nur über eine Sache. Gott liebt dich. Das predigt er rauf und runter, von links nach rechts, von rechts nach links und dann wieder von rauf und runter. Und das ist auch meine einzige Botschaft, die ich habe. Letztendlich. Und der Kardinal, der war sowas berührt, vom Berühren in seinem Herzen. Nach einer halben Stunde geht der Fahrstuhl weiter. Die steigen oben aus. Und der Kardinal sagt, wenn ihr einen Augenblick Zeit habt und wartet, bis ich wiederkomme, wäre ich euch sehr dankbar. Nach einer Viertelstunde kommt der Kardinal wieder und er sagt, seid ihr bereit für eine Privataudienz beim Papst? Der war sowas von getoucht. Und Olli geht rein und sieht dort den Papst. Und dann, das müsst ihr auch eigentlich live von Olli hören. Er sagt, ich habe so eine Liebe für diesen Mann empfunden, der so einsam und so isoliert ist, auf dem so viel lastet, von dem so viel gefordert wird. Und ich habe mich niedergekniet, ich habe seine Hände geküsst, ich habe geweint, meine Tränen sind seine Hände runtergeflossen und ich fing an, für ihn zu beten im Heiligen Geist und in Deutsch und ich habe ihn gesegnet. Boah, die Liebe hat keine Angst vor dem Papst oder den Katholiken oder Prostituierten oder Obdachlosen oder Homosexuellen oder Dämonisierten. Die völlige Liebe, und die ist mit dem Heiligen Geist in dir, treibt alle Furcht aus. Halleluja. Ha! Mann, ich rede nicht davon, dass ein Christ keine Furcht mehr hat, aber ich weiß, dass da, wo der Heilige Geist wirklich in einem lebt, dass die Furcht nicht mehr herrscht. Dass die Furcht nicht mehr regiert, sondern dass der Heilige Geist über die Furcht regiert in dir. Ich rede von ganz normalem Christentum. Und der Olli betet da. Und dann steht er auf und der Papst schaut ihn an und sagt, wer bist du? Und Olli hat ihm erzählt, wer er ist in Jesus. Und was Jesus für ihn getan hat. Und dann sagt der Papst, mein Sohn, kann ich dir irgendeinen Gefallen tun? Glaub mal ja nicht, dass der Blöde ist im Kopf. Der ist sowas von klar. Und Olli sagt, natürlich. Natürlich kannst du mir einen Gefallen tun. Ich habe Probleme mit deiner Kirche. Die machen mir das Leben schwer. Und wenn du mir irgendwie helfen könntest, dass ich da in Ruhe leben kann, wo ich lebe, dann wäre ich sehr dankbar. Seine Brüder, die mit ihm waren. Weder der Priester sprach mit dem Papst, noch der Bürgermeister aus seinem Dorf. Nur Olli sprach mit dem Papst. Und der Papst sagt, okay, ich sehe zu, was ich machen kann. Und dann haben sie sich verabschiedet. Und die sind wieder nach Deutschland zurück. Und ein paar Wochen später bekommt Olli so ein großen Briefumschlag vom Vatikan. Teures Papier. Absender Vatikan. Und er packt das aus und teures Papier. Und da steht dann, hiermit wird bestätigt, dass der Dienst von Olli Evers da und da und da unter dem apostolischen Segen und Schutz des Vatikans und des Papstes steht. Öffnet die Türen! Wenn du denkst, dass Gott nur in Afrika wirkt, wenn du denkst, dass Gott nur in Südamerika wirkt oder Asien, ich sage dir, im Moment ist in Deutschland richtig was los. Und er hat mir dann erzählt, und seitdem bekehren sich die Leute bei uns. Und er sagte, komm doch mal runter mit eurer Band. Und wir hatten eigentlich gar keinen Termin mehr, alles war ausgebucht. Und dann haben wir doch noch einen Platz gemacht und dann sind wir runtergekommen. Wir dachten, na, was wird das wohl werden da in diesem Dorf? 1000 Leute sind gekommen. 1000 Leute. Und am Abend, als wir dann gespielt haben und angebetet haben, wir lieben es, den Herrn anzubeten. Wirklich, wir lieben es. Wir lieben das. Boah. Nicht um irgendwas zu empfangen, sondern um etwas zu geben. Und ich sagte so, wenn wir jetzt hier anfangen, der Heilige Geist wird kommen und er wird euch heilen. Ihr müsst nicht warten, dass ich euch die Hände auflege oder irgendein Ministry-Team euch die Hände auflegt. Ihr werdet sehen, wie der Geist Gottes einfach kommt und er wird einfach eure Schmerzen wegnehmen. Warum rede ich von Schmerzen? Weil da kann man am besten messen, ob was passiert ist. Ob da innere Sachen geheilt werden, das kann man ja letztendlich nicht so messen, ne? Ob dein Blut sich verändert, wenn es schlecht ist und so weiter. Aber wenn du Schmerzen hast oder wenn du blind bist und kannst auf einmal sehen, kann man messen. Amen? Amen. So sagte ich das und die Leute guckten da im Bayerischen Wald. Wir beteten an. Ich sage, nach einem Lied, ich sage, wir hören wieder auf. Ich muss euch etwas sagen. Schaut nicht auf mich, weil der Geist Gottes ist hier. Der ist jetzt hier. Du bist nicht angewiesen auf einen super Prediger. Dieselbe Salbung, die in mir ist, ist in dir. Derselbe Jesus, der für mich ist, ist für dich. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Was haben wir aus der Gemeinde gemacht? Wir wieder angebetet. Die Leute kamen überhaupt nicht rein. Haben die Band angeguckt, haben geguckt, was wir für eine Anlage hatten. Olli hat da sowas zusammengezimmert. Wir hatten keine Zeit, unser eigenes Zeug zu bringen. Es hat sich grausam angehört. Ich merkte wieder, die Leute gucken nicht auf Jesus, sie gucken auf uns. Dreimal habe ich das gesagt. Beim dritten Mal hatte ich den Eindruck, jetzt ist es durch. Und dann haben wir eine sagenhafte Anbetungszeit gehabt. Sagenhaft. Open Air. Wer hätte das sehen sollen? Am Rande des Bayerischen Waldes. Und plötzlich steht da dieser blinde Mann vor mir. Ich spreche von einem Wunder in Deutschland, nicht in Afrika. Da könnte ich dir vieles erzählen, da war ich auch. Da steht da dieser blinde Mann und ich habe gesehen, wie sie ihn gebracht haben. Mit seinem blinden Stock und zwei Leute haben ihn geführt und dann gestolpert und alles Mögliche. Und plötzlich steht der blinde Mann vor mir und schaut zu mir hoch und sagt, das wird immer heller da oben. Ha, in dem Moment waren alle wach. Ich sag, was wird das hier? Er sagt, das wird immer heller über dir. Ich sag, Olli, komm, jetzt oder alles oder nichts. Ruf den mal, dir zu folgen. Und dann Olli da unten hat ihm gleich den Stock weggenommen. Komm mal hinter mir her. Und der ging hinter ihm her und dann durch das ganze Ding, ohne irgendwo anzustoßen. Mittlerweile standen die Leute alle, Krach, Bumm, Applaus, ohne dass jemand, jetzt was mit Klatschopfer vergeben, es war dies und das und das und das. Keiner brauchte sich mehr entertainen. Da war ein Jubel und dann kamen wir vorne wieder an und dann hatten wir so eine ganz kleine Bibel, die war noch kleiner als die Senfkornbibel. Ich sage, hier Olli, lass ihn mal lesen. Die Bühne war ziemlich hoch, ich konnte da nicht runter. Olli gab ihm die Bibel und dann sagt er so ganz naiv durchs Mikrofon, sagt er, das kann ich nicht lesen, weil die Schrift ist zu klein. Was wir nicht wussten, er hatte auch noch ein kaputtes Knie. Das ist so ganz nebenbei auch noch heile geworden. An dem Abend sind so viele Kranke gesund geworden, dass sich dann Leute gerne zu Jesus bekehren und dass sie gerne kommen, dass sie gerannt kommen, ist nur zu selbstverständlich, weil sie Jesus gesehen haben. Wovon spreche ich? Von einer außergewöhnlichen Salbung auf außergewöhnlichen Leuten? Nein! Ich spreche von der Salbung, die auf dir ist. Von dem Jesus, der in dir lebt, von der Kraft des Geistes Gottes, die in dir lebt und von nichts anderem. Gott möchte wieder, dass wir normal werden. Normale Christen. Weißt du, wir haben einmal 1000 Missionare mit in die Mongolei genommen. Und das war ein Abenteuer. Anyway, da war ein Team von Teenagern. Und die sind mit aufs Land gegangen. Und wir haben sie trainiert, wie man mit Kranken betet und dies und das und jenes. Und dann haben sie da so eine Oma gefunden, haben sie eine Reihe von Leuten bekehrt, da kam so eine Oma nach vorne und die humpelte und war auf einem Auge blind. Und naja, und dieser Teenager, jetzt war er herausgefordert, ne? Heute Morgen sollst du auf die Straße gehen, die Kranken heuern, ne? Willst du das machen? Ja. Ja, gut. Wie wird sie? So, dann kam diese Oma. Und der Teenager war herausgefordert auf ganz vielen Ebenen. Und dann später erzählte er Folgendes. Er erzählte, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe gebetet, ich habe keine Antwort bekommen. Und ich hatte Glauben, aber ich hatte nur Glauben für das Knie. Ich hatte keinen Glauben dafür, dass die Oma sehen würde auf ihrem Auge. Sie war von Geburt an blind auf einem Auge. Aber ich hatte Glauben für das Knie. So habe ich meine Hand auf das Knie der Oma gelegt und habe in Sprachen gebetet. Mir fiel nichts anderes ein. Und plötzlich schreit die Oma auf. Oh, ich kann sehen. Ich kann mit meinem Auge sehen. Das ist so ein Fun. Das ist so ein Fun. Das ist lustig, ne? Die Oma ist nicht gesund geworden an ihrem Knie, aber mit ihrem Auge. Ihr Lieben, wir sind manchmal komisch. Wir haben Glauben für das Knie und nicht für das Auge. Dabei ist es dieselbe Kraft. Wenn du befreit wirst von Kopfschmerz, ich habe Glaube für Kopfschmerz. Es ist dieselbe Kraft, die dich von Kopfschmerzen befreit, wie die Kraft, die diesen Mann, diesen Afrikaner von den Toten auferweckt hat. Es ist nicht mehr Kraft, es ist nicht weniger Kraft, es ist nicht anders, es ist nicht so rum oder so, es ist nicht mystisch, es ist derselbe Heilige Geist. Und du brauchst nicht mehr Glauben, du brauchst mehr Jesus. Wir müssen aufhören, so viel über Glauben zu predigen. Wir müssen mehr über Jesus predigen. Dass der Jesus normaler wird in unserem Leben. Absolut normaler wird in unserem Leben. Du hättest diesen blinden Mann sehen sollen. Wie der in das Auto reingekrochen ist, ohne Hilfe. Du hättest all die Leute sehen sollen, wie sie gesund nach Hause gegangen sind, dort in Bayern. Ich war jetzt mit Olli in Nashville. Ich sage, und geht das? Er sagt, es geht weiter und weiter und weiter und weiter. Da gibt es einen Mann, den ich kenne, der ist noch gar nicht so lange gläubig. Das war ein Geschäftsmann. Ein Deutscher. Ein Bayer. Ich rede von Bayern. Und er hatte sich schlafen gelegt, er hatte überhaupt keinen Bezug zu irgendeiner Gemeinde, zu Jesus, zum Christentum. Er hat sich ins Bett gelegt und dann kommt der Heilige Geist auf ihn und er bekehrt sich. Wir sind manchmal sowas von begrenzt. Wir haben Gott so in eine Box gesteckt. Wir denken, es geht nur.